Ja, kann ein Christ seine Lösung verlieren? Eine heiße Frage, die wir schon letztes Mal ziemlich ausführlich miteinander angeschaut haben. Aber bevor wir da reinsteigen, habt ihr den Lobpreis vorher miterlebt? Die Lieder, die wir gesungen haben.
Ja.
Habt ihr gemerkt, was für Texte wir gesungen haben? Was haben diese Liedtexte, die wir gesungen haben, gemeinsam? Gott loben, jawohl, das ist mal klar. Erlösung.
Der ist immer gut.
Gott ist gut, genau. Aber ich habe noch etwas anderes gesehen darin. Und ich meine, ich zitiere mal ein paar Verse, die wir gesungen haben. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Es ist wahr. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Kreuz bezeugt es. Mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Halleluja. Er ist mein Retter. Ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Amen. Hat er dir vergeben und hat er dich erlöst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Wir singen dieses Lied in Ewigkeit. Ich liebe dich, Herr, nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Ich lebe in deiner Güte, mein Gott, deine Güte jagt mir nach. Ja, also was diese Liedtexte gemeinsam haben für mich, ist die Gewissheit, Gott ist da und er ist da für mich. Er hat mich gerettet, er hat mich erlöst. Ich bin befreit, ich bin sicher in seinen Armen. Ich gehöre ihm und das in alle Ewigkeit. Und das ist eine wunderbare Gewissheit, die wir haben dürfen, die Heilsgewissheit. Und trotzdem fragen sich zu viele Menschen, die Land auf Land ab Gottesdienste besuchen, immer wieder mal, ob sie wirklich in Ewigkeit gerettet sind. Heute befassen wir uns genau mit dieser Frage. Und dazu, ja, ich meine, die Frage ist eigentlich, kannst du im Gottesdienst sitzen, heute, hier oder irgendwo anders in einem Gottesdienst, und denken, du seist gerettet und es doch nicht sein? Ob du, wenn du wiedergeboren bist, deine Erlösung verlieren kannst, das haben wir letztes Mal angeschaut. Und ihr könnt das gerne auf dem Internet nachhören. Aber heute geht es um die viel wichtigere Frage, ist es möglich, die Bibel zu lesen, vielleicht täglich oder gar zu studieren, Gottesdienste zu besuchen und am Abendmahl teilzunehmen, Lieder zu singen, zu beten, die Hände zu Gott zu erheben und all das andere und doch nicht gerettet zu sein. Ist das möglich? Kann jemand denken, er sei gerettet und es nicht sein? Die gleiche Frage wirft eigentlich Paulus in 2. Korinther 13, 5 auf, wenn er sagt, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüfet euch selbst. Das heißt, wir sollen uns selber prüfen. Nun, die Bibel gibt uns hier eine klare Antwort. Und das ist wunderbar. Die Bibel ist oft so sehr glasklar, dass man keine anderen Schlüsse zulassen kann. Und ich lese euch einen Text, zeige ich ihn euch, aus Matthäus 7, Vers 16 bis 23. Da steht geschrieben, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder Baum gute Früchte. Jeder gute Baum, gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum nicht gute Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es werden nicht alle zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Machttaten getan? Ich werde ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzesbrecher. Ja, ein klarer Text, aber zuerst mal ist es wichtig, zu sehen, was Jesus hier nicht sagt. Jesus sagt nicht, ich kenne euch nicht. Jesus sagt nicht, vielleicht kannte ich euch einmal, aber nun kenne ich euch nicht mehr, ich habe euch vergessen. Jesus sagt nicht, Jesus wendet sich nicht von Menschen ab, die er kennt, sondern lesen wir nochmal genau den letzten Vers. Ich habe euch nie gekannt. Hier sehen wir die Vergangenheitsform. Ich habe euch nie gekannt. Jesus sagt also mit anderen Worten, ihr habt gar nie wirklich zu mir gehört. Ihr habt vielleicht treu jeden Gottesdienst, jeden Bibelabend besucht. Ihr habt die richtigen Worte gesagt. Ihr habt vielleicht den Schein gewahrt und gemeint vielleicht, dass ihr errettet seid. Ihr habt sogar meinen Namen benutzt. Dämonen ausgetrieben, dämonische Dinge, dämonische Geister verwiesen, was auch immer. Prophetische Dinge gesagt. Aber die Wahrheit ist, ich habe euch nie gekannt. Nun, gehen wir mal weg vom Bibelvers. All unsere Kinder sind ja ausgeflogen, Sheila und meine Kinder, und leben woanders. Aber sie sind hier in Schötz aufgewachsen. Die Straße runter, rechts, da wo unser Haus wohnt. Hin und wieder besuchen uns unsere Kinder. Und wenn eines unserer Kinder plötzlich bei uns auftauchen und sich am Kühlschrank bei uns bedienen würde, also ich habe hier, habt euch vielleicht gefragt, was das ist, die Enthüllung. Tada! Ein Kühlschrank. Wenn jetzt eins unserer Kinder einfach in unser Haus kommen würde und den Kühlschrank öffnen und sich daraus bedienen würde, ja, da würden wir uns freuen, ihn wieder mal zu sehen und sagen, ja, bist du hungrig? Können wir dir noch etwas anderes geben? Du, die Schoki ist übrigens im anderen Schrank. Es ist falsch, Schokolade im Kühlschrank aufzubewahren, aber das ist meine Meinung. Gut, darum geht es jetzt nicht. Aber ja, wenn das eines unserer Kinder täte, dann wäre das kein Problem. Der darf selbstverständlich an den Kühlschrank. Aber wenn jetzt da irgendwie ein Hans-Peter käme und sage, ja, so, und der macht sich da an unserem Kühlschrank zu schaffen, da würden wir sagen, hallo, wer bist du? Und der würde sagen, aber ich kenne euch doch, du bist doch Sheila von der Oase und du bist doch Daniel von Compassion oder auch vom Oikos, ich habe über euch im Internet gelesen, ich kenne euch doch, wir sind doch seit Jahren, seid ihr mir bekannt. Und wir würden sagen, das kann schon sein, dass du uns kennst, aber wir kennen dich nicht, du gehörst nicht zur Familie, sorry, dort ist die Tür. Der hat nichts an unserem Kühlschrank zu verlieren oder zu finden. Ja. Zu suchen, genau, das ist das Wort. Aber was ist der Unterschied zwischen einem unserer Kinder und irgendeinem dahergelaufenen Hans-Peter? Unsere Kinder gehören zur Familie. Sie sind von Sheila geboren worden. Die Geburt durch meine Frau macht sie zu unseren Kindern, macht sie zu Familienangehörigen. Ihre Geburt durch Sheila gibt ihnen das Recht, sich an unserem Kühlschrank zu bedienen. So einfach ist es. Und so ist es auch im Geistlichen. Jesus sagt in Johannes 3, jetzt nicht die bekannten Verse 16, sondern etwas früher im Vers 5 bis 7, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus macht hier also einen ganz klaren Unterschied. Es gibt eine Geburt aus dem Fleisch, die wir alle erlebt haben, sonst wären wir nicht hier. Und es gibt eine Geburt aus dem Geist, zu der uns Gott einlädt. Und viele, wenn nicht alle von uns, haben das auch schon erlebt. Das ist so ein Segen, auch geistlich geboren zu sein und zu Gottes Familie zugehören. Denn nur dann und nur dann, sagt Jesus, habt ihr den Heiligen Geist in euch. Nur dann, sagt Jesus, ich kenne euch. Ich habe euch kennengelernt an dem Moment, wo ihr euer Leben mir gegeben habt. Mir anvertraut habt. als ihr die Wiedergeburt erlebt habt, als ihr geistlich von Neuem geboren worden seid in diese Familie hinein. Nur dann gehörst du mir. Nur dann gehörst du zu denen, über die Jesus auch in Johannes 10, Vers 27 sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben zu Beginn, ist also ja, es gibt Menschen, die sich zur Gemeinde zählen können, die aber nicht gerettet sind. Ich weiß nicht, ob es hier gibt, aber in der Kirche allgemein, weltweit, im Leib Christi gibt es Menschen, die gehören nicht zum Leib Christi, die zählen sich aber dazu. Aber sie sind nicht gerettet. Weshalb? Weil sie nicht zur Familie gehören. Sie haben keinen Zugang zum Kühlschrank. Ja. Und wie üblich bei den ganz zentralen Lehrstellen der Bibel ist dies auch nicht die einzige Stelle, die das sagt. Der Apostel Johannes wiederholt es in 1. Johannes 2, Vers 18 bis 20. Da sagt er, Kinder, die letzte Stunde ist da. Habt ihr gewusst, die letzte Stunde ist da? Das wissen die Muslime, das wissen die Juden, das wissen die Atheisten, das wissen die Christen, die die Bibel lesen. Es ist offensichtlich. Aber damals schon hat er geschrieben, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und inzwischen sind schon viele Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und nun kommt es, diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen, aber sie gehörten nie wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, ja, kann das noch deutlich machen, so. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar würde, dass sie nicht zu uns gehörten. Doch ihr, das ist jetzt der Unterschied, doch ihr, die ihr zu mir gehört, ihr habt die Salbung und habt das Wissen. Ihr habt verstanden. Ihr habt den Heiligen Geist. Johannes sagt dir also ebenfalls, dass es Menschen gibt, die in der Gemeinde sind, aber nicht zur Braut Christi gehören. Zu denen Jesus sagen wird, ich habe euch nie gekannt. Ihr seid nicht aus Gottes Geist geboren. Ihr gehört nicht zur Familie, ihr dürft nicht an meinen Kühlschrank. Und woran erkennt man sie? Zwei Dinge. Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Und ich meine jetzt nicht nur Oikos, sondern der Leib Christi. Und zweitens, sie haben den Heiligen Geist nicht. Sie haben die Salbung nicht. Ihr aber habt die Salbung. Und dies stimmt auch wieder überein mit dem Vers aus Epheserbrief 1,14, den wir vor zwei Wochen angeschaut haben. Da steht, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er ist die Garantie für eure Erlösung. Wer wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist empfangen. Er ist durch den Geist neu geboren worden. Halleluja! Und das Gleiche wird auf verschiedene Weisen ausgedrückt, wie wir hier sehen. Vom Geist Gottes geboren sein, Johannes 3, 7. Die Salbung des Heiligen Geistes haben, 1. Johannes 2, 20. Mit dem Heiligen Geist versiegelt sein, Epheser 1, 14. Alles ist dasselbe. Menschen, die den Heiligen Geist haben, die aus dem Geist Gottes geboren sind, die dürfen zum Kühlschrank. Die gehören zur Familie, die haben das Recht. Der Heilige Geist gibt uns die Garantie für unsere vollständige Erlösung. Ist das nicht ein Halleluja wert? Halleluja, Gott ist gut. Ja, sein Kühlschrank ist voll, dieser ist leer, ja. Aber Gottes Kühlschrank, da ist so viel Gutes drin, ich sag's euch, ja. Okay. Wie kann ich sicher sein, dass ich nicht zu denen gehöre, zu denen Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt? Wenn du die folgenden Fragen mit Ja beantworten kannst, dann kannst du sicher sein. Hier ist die Checkliste. Sind deine Sünden vergeben? Hast du dein Leben bewusst unter Gottes Führung gestellt? Bist du wiedergeboren? Lebt der Heilige Geist in dir? Halleluja. Halleluja. Dann darfst du die Gewissheit haben, das spreche ich dir heute zu, Deine Sünden sind dir vergeben. Der Heilige Geist lebt in dir. Seine Kraft ist auf dir. Du bist gerettet in Ewigkeit. Und nichts und niemand kann dich heute aus seiner Hand reißen und in Ewigkeit nicht. Wir sind in Ewigkeit gerettet von Jesus. Halleluja. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus hat die Welt überwunden und wir gehören zu ihm. Genau. Jawohl, und wenn du unsicher bist, dann kannst du heute diese Sicherheit bekommen. Wenn du sie noch nicht hast, du brauchst dich keinesfalls zu schämen, denn wir alle waren oder sind vielleicht heute irgendwann mal auf unserem Lebensweg an dieser Frage gelangt. Auf jeden Fall ist es besser, sicherzustellen, dass wir dazugehören, als im Ungewissen zu bleiben. Also wenn du heute nicht sicher bist, bitte sprich mit jemandem vom Leitungsteam nachher. Vielleicht sagst du jetzt, okay, check, alles getan. Aber was ist, wenn ich sündige? Was passiert dann? Verliere ich dann die Erlösung wieder? Was sagst du dazu, Pastor, wenn unser Text am Ende sagt, oder ich habe es vorher gelesen, dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Gesetzesbrecher. Ja, hallo, wenn du jetzt das Gesetz brichst, sagt dann Jesus wieder, hey, ich habe euch nie gekannt. Heißt jetzt das, wenn ich das Gesetz übertrete, wenn ich sündige, dann verliere ich meine Erlösung? Die Antwort ist eigentlich klar. Jesus sagt das nicht zu jemandem, den er kennt. Es gibt hier zwei Gruppen im Text. Die einen kennt er, die anderen kennt er nicht. Und er sagt es zu denen, die er nicht kennt und niemals gekannt hat. Zu denen sagt er es. Wenn du wiedergeboren bist, dann spricht er hier nicht über dich, weil du zu denen gehörst, die er kennt. Aber wer sind denn diese Übeltäter und Gesetzesbrecher? Dazu gehen wir wieder mal zu Paulus, dem Apostel, und in den Galaterbrief, da haben wir ja die Frucht des Geistes. Und das haben wir bereits etwas studiert. Sie steht im Kontrast zu den Früchten des Fleisches. Hier ist der Text. Nein, das war der vorher, jawohl. So, Galater 5. Was die menschliche Natur oder das Fleisch erzeugt, ist offensichtlich. Und hier haben wir eine ziemlich krasse Liste. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie schon vorher, wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Einige Übersetzungen haben hier, wer diese Dinge tut. Und da ist ein Unterschied. Ich komme gleich noch dazu, aber schauen wir zuerst mal die Liste an. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir einige dieser Dinge auch getan haben. Wie schnell rutscht man ins Lästern zum Beispiel? Wenn jemand etwas von jemandem erzählt, dann weiß man ja vielleicht plötzlich auch eine Story, oder? Oder du feierst und trinkst mal ein paar Schlucke zu viel. Oder du begehst Ehebruch mit deinen Augen. Du bist egoistisch und gibst dem Bedürftigen nicht, was er nötig hat. Du bist neidisch auf das Auto deines Nachbarn, das so toll ist. Oder du hast deine Probleme mit irgendwie Lügen, andere beschuldigen, verurteilen. Nicht vergeben, nachtragend sein, respektloser Umgang mit anderen. All diese Dinge. Oder du schielst mal so zufällig aufs Horoskop, weil es ja im Arztwartezimmer gerade so rumliegt. Obwohl Jesus in der Bibel sagt, das Dorf soll man nicht. Ich denke, man könnte die Liste noch beliebig fortführen. Wir alle sind irgendwo ausgerutscht in diesen Dingen, das müssen wir zugeben. Ich eingeschlossen. Niemand von uns ist hundertprozentig heilig und wir reichen das auch nie, solange wir auf der Erde sind. Aber genau dazu hat Gott uns ja die Vergebung am Kreuz Christi gegeben. Aber schauen wir uns nochmal diesen letzten Vers an. Wer diese Dinge tut oder eben wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes haben. Das Verb tun heißt auf Griechisch Prasontes und steht in einer Zeitform, die eine Kontinuität beschreibt. Wenn mir das jetzt zu hoch ist, es dauert an. Es ist nicht einfach eine punktuelle Tat, sondern ein Zustand, der anhält. Nicht ein einmaliger Ausrutscher, sondern ein sündiger Lebensstil. Und deshalb ziehe ich hier die Übersetzung vor, die sagt, wer darin lebt. Es geht hier um jemanden, der diese Frucht, diese Früchte, die ich aufgelistet habe, andauernd produziert, dessen Lebensstil es ist, in diesen Früchten zu leben und diese Früchte zu produzieren. Warum tut er das? Weil er nicht wiedergeboren ist. Weil er nicht gerettet ist, weil er gottlos ist, weil er nicht Christus nachfolgt, weil er nicht zur Familie gehört und keinen Zugang zum Kühlschrank hat übrigens. Ja. Aber deshalb sagt auch Paulus, dass diese Früchte des Fleisches, dass sie eben von dem Fleisch sind, von der menschlichen Natur, aber die Jesus Christus gehören, die haben die menschliche Natur gekreuzigt und leben mit einer neuen Natur, die von Christus gegeben ist. Halleluja! Es geht also hier nicht um wiedergeborene Christen, die vom Geist geführt sind, sondern um verlorene Menschen, die vom Fleisch getrieben sind. Es betrifft keine Christen. Und deshalb sagt auch Jesus in dem Vers, den wir vorher gelesen haben, Matthäus 7, Vers 16, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wer andauernd solche Frucht produziert, da ist es schwierig zu glauben, dass er sagt, ich bin Christ, ich bin wiedergeboren. Denn da müsste andere Frucht kommen. Und diese Frucht müsste sichtbar werden. Dasselbe gilt auch für Menschen, die zum Beispiel in 1. Korinther 15, 1-4 beschrieben sind, wo Paulus sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht und durch das ihr selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich euch verkündigt habe, es sei denn, ihr hättet es umsonst geglaubt. Wer sind diese Menschen, die es umsonst oder vergeblich geglaubt haben? Es sind Menschen, die sehr viel über die Bibel wissen, die sie vielleicht sogar für wahr halten, die aber schlicht nicht wiedergeboren sind. Glaube ohne Konsequenz, Glaube ohne Wiedergeburt ist vergeblicher Glaube. Ist ein Glaube, der nicht rettet, der nur den Kopf, den Intellekt füllt. Es geht nicht nur um den Kopf. Gott will nicht nur unser Hirn retten, sondern den ganzen Menschen, unsere Seele, unser Willen, unsere Gefühle, unser... Ja, alles, was an uns ist, mit Geist, Seele und Leib. Es sind die, die hier geschrieben werden, die Jesus auch mit dem felsigen Boden vergleicht, in Matthäus 13, 20, wo die Saat des Evangeliums hinfällt auf den felsigen Boden. Und da heißt es, sie nehmen das Wort freudig auf. Jawohl, hey, dieser Gottesdienst ist super und die Bibel, ja, die ist so toll und der Lobpreis und die Leute und alles, es gefällt mir, es ist herrlich. Oh, diese Kirche musst du besuchen. Sie können Fan sein von einer Kirche oder von all dem, was hier geschieht. Nehmen es freudig auf, aber, sagt Jesus, es kann keine Wurzeln schlagen. Sie wenden sich gleich wieder ab. Also bloß zu fähnen für Jesus oder für die Bibel oder für eine Gemeinde macht dich noch nicht wiedergeboren. Du gehörst dann noch nicht zur Familie. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Nun beschreibt er die Christen, also wir haben es ja vorher gesehen mit der Frucht des Fleisches oder Früchte des Fleisches. Nun beschreibt Paulus die Frucht, die der Geist wachsen lässt. Und die ist Singular. Einzahl, eine Frucht. Die Früchte des Fleisches sind Plural, nicht jeder tut all diese Dinge, aber die Frucht des Geistes ist Einzahl. Das heißt, wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, wenn du wiedergeboren bist und zu Jesus gehörst, dann gehören alle diese Dinge dir. Es ist ein Gesamtpaket, alles inklusive. Halleluja. Und da steht die Frucht aber, die der Geist wachsen lässt, der Heilige Geist. Ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Halleluja. Und auch hier gilt wieder, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das sieht man den Menschen an. Wenn diese Dinge aus einem herausstrahlen, das sieht man ihnen an. Das merkt man. Die Frucht, die der Geist an dir wachsen lässt, gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Die ist keinem Gerichtsurteil, keinem Gesetz unterworfen. Keiner Beurteilung, ob bestanden oder durchgefallen. Nein, es gibt keine Verurteilung mehr. Römer 8, Vers 1. Fällt mir ein, aber der Text nicht. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind frei von dem Gesetz. Das Gesetz kann uns nicht mehr verurteilen für diese Dinge. Auch wenn wir mal ausrutschen. Denn wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Das Gesetz besteht zwar weiter, aber es betrifft uns nicht, weil der Gnadenschirm über uns ist. Da kann das Gesetz gar nicht mehr an uns rankommen. Weil wir durch den Geist das neue Leben haben. Und dann, Vers 24, geht es weiter. Die, die zu Jesus gehören, das heißt, die, die wiedergeboren sind, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und dies ist das Markenzeichen, das ist der Umkehrpunkt. Wo ist diese Kreuzigung geschehen? Dein altes Ich, als du dein Leben Jesus gegeben hast, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Hier das Zeichen. Du gehörst jetzt Christus. Dein alter Mensch ist tot. Ein neuer Mensch lebt, vom Geist Gottes geführt. Und dieser Mensch ist wiedergeboren. Du hast Zugang zum Kühlschrank. Du gehörst zur Familie. Du darfst dich da bedienen mit allem, was da drin ist. Oder jetzt halt nicht. Aber bei Gottes Kühlschrank, der ist eben voll mit guten Dingen. Du darfst einfach zum Kühlschrank. Du kann keiner etwas sagen. Du hast freien Zugang zu Gott, sagt die Bibel im Hebräerbrief. Der Weg ist offen, der Vorhang ist weg. Wir haben direkten Zugang zu Gott, dem höchsten Gott. Amen. Halleluja. Du hast Gnade, du hast Vergebung, du hast Erlösung, du hast Rechtfertigung bekommen, Befreiung, ewiges Leben. Es ist nicht mehr dein Fleisch, das Früchte produziert, sondern es ist der Geist Gottes in dir, der neue Frucht produziert. Frucht wie die Liebe, wie die Güte, wie die Treue, wie die Freundlichkeit, wie die Liebe. Ja, habe ich schon gesagt, ja, die ist halt so wichtig. Ja. Du gehörst nicht mehr zu der ersten Gruppe, die hier vom Fleisch bestimmt wird, auch wenn du mal ausrutschst. Du gehörst zur zweiten Gruppe, die vom Geist geführt ist. Jawohl. Du kannst, wenn du im Geist wiedergeboren bist, kannst du weder verurteilt noch gerichtet werden. Ja, wir tun alle diese Dinge. Ich sage das nochmals. Es ist logisch, wir sind noch nicht durchgefrommt. Wir sind nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Vielleicht verführt dich mal das böse, böse Internet und tut so böse Dinge mit dir, dass du auf Seiten kommst, die nicht für Christen sind. Oder es bringt dich, ja, oder die Flasche mit dem edlen Trunk ruft und ruft. Oder du schreist jemand an und tratschst über andere oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, aber wenn wir ausrutschen, hey, natürlich fallen wir hin und wieder, aber weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wir versagen oft, das ist wahr für uns, aber der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Amen, das steht in Sprüche 24, 16. Halleluja, wir stehen wieder auf. Es ist wahr für jeden von uns, dass wir versagen, aber deshalb verlieren wir nicht die Erlösung, denn das würde heißen, dass wir allesamt in die Hölle gingen. Denn niemand von uns ist perfekt, weil wir alle versagt haben. Aber wir alle, die wir gerettet sind, wissen, dass das hält, was Jesus verspricht. Wir haben Dinge getan, die die Bibel als nicht eines Christen würdig sagt, aber der Heilige Geist hilft uns wieder aufstehen. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns einige unserer Sünden. Ah, danke, jawohl. Alle unsere Sünden an. Und was bedeutet alle? Ich habe das Wort im Griechischen nachgeschaut. Und es hat eine interessante Bedeutung. Es bedeutet nämlich alle. Amen. Jawohl. Genau. Jawohl. Und da schließt unser letzter Vers an in diesem Galater 5, Vers 25. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann, jetzt kommt unsere Aufgabe, wollen wir es auch in diesem Geist führen. Und hier kommt jetzt meine Turnübung ins Spiel. Ich lehre euch heute eine wichtige Turnübung. Paulus hat zwar gesagt, körperliche Ertüchtigung ist zu wenig Nütze, aber ich habe euch eine Turnübung, die kommt dann gleich. Um Versuchungen zu widerstehen, um im Geist zu wandeln, wie wir sollen, das Leben in diesem Geist führen, hat uns Gott eben eine Turnübung gegeben. Die ist ganz einfach, die kann jeder, sogar im Rollstuhl kann man die machen, du kannst sie sogar auf dem Sofa machen, du kannst sie im Bett machen, du kannst sie vor dem PC machen, du kannst sie auf dem Arbeitsweg machen. Vor den Augen anderer Leute, so, ohne dass es komisch wirkt. Und sie ist ganz einfach. Ich ziehe die Brille aus, dann sieht man es besser. Die Turnbewegung geht so. Links, rechts. Oder etwas schneller, links, rechts. Oder ihr könnt auch rechts anfangen, rechts, links. Dann könnt ihr es ein paar Mal wiederholen. So. Das ist die ganze Turnübung. Wenn der Teufel dich versuchen will, ganz einfach und hundertprozentig garantierter Erfolg. Wenn die gewünschte Wirkung nach dem ersten zweimal hin und her nicht einsetzt, bitte einfach die ganze Übung wiederholen von vorne. Und man kann rechts oder links beginnen, spielt keine Rolle. Aber so widerstehst du dem Fleisch, so wandelst du im Geist. Denn weißt du was? Je mehr, dass du diese Turnübung machst, wenn Versuchungen kommen, umso erfolgreicher wirst du dann in sein. Denn die Bibel sagt in Jakobus 4,7, widersteht dem Teufel, macht diesen hier. Nein. Widersteht dem Teufel und dann geschieht was? Er flieht vor euch, jawohl. Weshalb? Weil er Angst hat vor dir, weil der Heilige Geist in dir lebt und weil er genau weiß, dieser Heilige Geist ist stärker als er selber. Lebe im Geist, sei feurig für Jesus, praktiziere die Früchte des Geistes wie Liebe, Freundlichkeit, Güte. Aber auch Selbstbeherrschung gehört auch dazu. Und du wirst die Lust des Fleisches nicht vollbringen, sagt die Bibel. Okay, ja, ich muss langsam zum Ende kommen. Gell? Frage 1 nochmal zum Zusammenfassen. Kann jemand meinen, er sei gerettet, es aber nicht sein? Kann jemand alles in der Kirche mitmachen und doch nicht zum Leib Christi gehören? Die Antwort ist ja. Deshalb sollten wir uns prüfen, ob wir im Glauben sind, ob wir wiedergeboren sind, ob du zur Familie gehörst, sagt uns Paulus. Frage 2. Verlierst du deine Erlösung, wenn du sündigst als wiedergeborener Christ? Antwort:
Nein.
Richtig, nein, denn du bist nicht mehr unter dem Gesetz, das dich verurteilt, du bist unter der Gnade. Frage 3. Kann ich also sündigen, wie ich will? Wie weit kann ich sündigen, ohne meine Erlösung zu verlieren? Wie viel kann ich mich aus dem Fenster lehnen, ohne rauszufallen? Antwort: Wenn du wiedergeboren bist, dann stellst du dir diese Frage schlicht gar nicht. Dann hast du kein Interesse, rauszufallen. Dann hast du ein Interesse, nahe bei Jesus zu sein. Amen. Als wiedergeborener Christ bist du jemand, per Definition jemand, der nicht der Sünde nachfolgt, sondern Jesus nachfolgt. Und wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann frage ich mich, ob du wirklich wiedergeboren bist. Denn ein wiedergeborener Mensch folgt Jesus nach und nicht der Sünde. Das wäre zwei verschiedene Richtungen und man kann nur in eine Richtung aufs Mal gehen. Okay, wenn du dich aber für einen sündigen Lebensstil entscheidest und denkst, ja, dann kann ich ja später mal um Vergebung bitten und dann wird ja alles wieder gut, dann haben wir letztes Mal angesehen, dann spuckst du damit Jesus ins Gesicht. Das ist billige Gnade. Denke daran, wie viel es Jesus gekostet hat, am Kreuz für dich zu sterben. Und das mit Füßen zu treten und sagen, ja, es spielt ja keine Rolle, wenn ich sündige. Irgendwann komme ich dann zurück und Jesus vergibt mir, ja, er ist ja so lieb. Billige Gnade. Bewusst und willentlich in Sünde zu leben, ist wieder natürlich für jemanden, in dem der Geist Gottes wohnt. Dann betrübst du den Heiligen Geist und du entfernst dich von Jesus. Es gibt für uns Menschen immer nur zwei Richtungen, die wir einschlagen können. Zu Jesus hin oder von Jesus weg. Wenn du dich durch deinen gewählten Lebensstil von Jesus wegbewegst, dann bitte ich dich von Herzen, nimm Hilfe in Anspruch. Und wo wir nicht helfen können, da kannst du auch andere Leute, ja, du bist frei. Du kannst fragen, wen du willst, aber bitte einen Christen, der wiedergeboren ist, um Hilfe und du wirst Hilfe empfangen. Dafür ist der Leib Christi da, dass wir einander ermutigen, zu Jesus hinrennen. Das mag manchmal unbequem sein, aber es ist richtig, dass wir einander die Klarheit der Schrift vor Augen führen. Wir sind gerne bereit, dir zu helfen, mit Gottes Hilfe deinen falsch eingeschlagenen Lebensweg wieder zu korrigieren und zu Jesus zurückzukommen. Natürlicherweise stellt sich ein wiedergeborener Christ diese Frage gar nicht, wie weit kann ich weg sein von Jesus und immer noch gerettet sein. Sondern er fragt vielmehr, wie komme ich bitte näher zu Jesus? Wie kann ich meinen Versuchungen besser widerstehen? Wie kann ich siegreich sein? Wie kann ich seinen Heiligen Geist mehr spüren? Wie kann ich seine Liebe mehr spüren? Wie kann das sein, wenn Jesus sagt, wenn wer an mich glaubt und dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, das vom Heiligen Geist spricht? Wie kann ich dahin kommen, dass diese Ströme durch mich fließen? Wie kann ich näher zu Jesus kommen? Das ist die richtige Frage. Und ein wiedergeborener Christ stellt sich diese Frage. Die andere Frage ist unnatürlich. Und Galater 5,16 gibt uns hier die Antwort, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden des Fleisches widerstehen. Amen, Halleluja. Also erstens hilft uns der Heilige Geist. Zweitens hilft uns die Tunübung. Erinnert ihr euch? So geht sie. Okay? Und drittens gibt uns die Heilige Schrift auch die Sicherheit, dass wir es bis ans Ende schaffen werden. Und hier kommt die absolut Hammerbotschaft. Ganz kurz, zwei Verse am Ende. Die habe ich hier drauf. Da steht, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird, indikativ, nicht möge oder würde oder eventuell, sondern er wird was? Eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Philipper 4,7 und der andere Vers ebenfalls so wunderbar, Philipper 1,6. Gott, der das gute Werk in euch angefangen hat, wird, indikativ, wird es auch weiterführen. Und vollenden, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Und er kommt, Halleluja. Das ist doch eine frohe Botschaft. Wir sind sicher in Jesu Armen und wenn wir versagen, haben wir einen Vertreter, einen Fürsprecher beim Vater. Wir haben Vergebung unserer Sünden, wir haben ewiges Leben. Und das als Geschenk Gottes. Und diesen Gott dürfen wir feiern und ihn loben und ihn danken mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind und haben. Wenn du per Geburtsrecht, Neugeburt in Christus, zur Familie gehörst, um nochmal das Bild zu brauchen, dann darfst du einfach an den Kühlschrank. dann gehörst du dazu. Für immer. Jesus lässt dich nicht los, auch wenn du versagst. Und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Halleluja. Amen.